Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen. Und heute zum Thema die Verwandlung des Gerd Postel. Dies ist unsere letzte Folge in diesem Jahr. Wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und freuen uns darauf, am 24. Januar mit euch gemeinsam in die neue Staffel zu starten.
Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Gerd Postel. Hallo, Herr Postel.
Guten Tag.
Ja, ich mag ja Menschen, die eine sehr spannende Entwicklung in ihrem Leben durchgemacht haben. So der Normalo-Bürger, so nett auch ist, reizt mich nicht. Mich reizen Menschen, die einen Lebensweg gegangen haben, der anders ist, als die meisten Menschen gegangen sind. Vielleicht, Herr Postel, wollen Sie selber etwas so über Ihren Lebensweg kurz erzählen?
Ja, in kurzer Skizze vielleicht. Das ist ein bisschen schwierig, weil es sind so viele, viele Transformationsschritte. Ich bin in Stur, das ist ein Dorf über Bremen, aufgewachsen. Mein Vater war Kraftfahrzeughandwerker, entstammt aber einer Akademikerfamilie. Sein Bruder und sein Vater waren Tierärzte. Und bin dann zur Schule gegangen, bin zur Hauptschule gegangen, habe da den Abschluss gemacht, habe in der Schule aber nichts gelernt, außer Lesen und Schreiben. Und habe dann mich bei der Post quasi bewerben müssen, weil mein Vater das so haben wollte. Und habe dann da die Prüfung bestanden und habe die Ausbildung gemacht und habe die Laufbahnprüfung für den einfachen Postdienst mit gut bestanden. Und habe dann einige Zeit als Postbote gearbeitet. Und dann gibt es viele Episoden, die sich, das würde zur Zersplitterung führen, wenn ich das jetzt erzählen würde. Ein ganz wichtiges Moment in meinem Leben war der Suizid meiner Mutter, der für mich völlig unvorbereitet kam und da war. Und meine Mutter hatte zwar Depressionen und war auch kurzzeitig in psychiatrischer Behandlung. Und dieser Psychiater hat ihr, das habe ich dann hinterher festgestellt, zwar antriebssteigernde, aber nicht depressionslösende Medikamente gegeben, mit der Folge, dass sie sozusagen das Destruktive der Depression im Suizid ausagiert hat. Das war eine Fehlbehandlung. Da war ich das erste Mal mit Psychiatrie konfrontiert. Dann hatte ich in der Folge... Es war ganz seltsam. Ich hatte das Bedürfnis zu lernen. Und ich habe eine große Begabung gehabt. Also ich habe eigentlich zwei Begabungen. Das ist Intuition. Ich habe eine ziemlich fast krankhaft ausgebildete Fähigkeit, also Intuition. Und ich habe mir Bereiche erschlossen oder Zugang zu Menschen gefunden, zu denen ich normalerweise aufgrund der Kaste, zu der ich gehörte, wir leben ja schon immer noch in einer Gesellschaft der Kasten, keinen Zugang gehabt hätte. Und habe mir da meine Lehrer gesucht. Das waren wirklich sehr hochkarätige Leute. Da habe ich gelernt. Und ich hatte dann in der Folge, ich hatte eine Freundin, die war Nervenärztin, also ich war in der Facharztausbildung zur Psychiaterin. Und da habe ich diese Leute kennengelernt, die sich so erdreisteten, teilweise gewaltsam, also in der Psychiatrie spielt Gewalt eine Rolle, Menschen zu verändern und mit ihrem eigenen kleinen Menschenleben eigentlich überhaupt nicht zurechtkamen. Und da habe ich damals noch sehr aus der Froschperspektive gedacht, was die können, kannst du lange. War aber damals ziemlich dumm. Das widerspricht man mir zwar, wenn ich das sage, aber es ist keine Koketterie, das meine ich ernsthaft. Ich war sehr ungebildet und ich hatte nur das dringende Bedürfnis zu lernen. Ich hatte eine zweite Freundin damals, die war Richterin. Ich hatte immer Freundinnen, die einige Jahre älter waren und irgendwie Akademikerin waren. Ich bin also nach der Zeit in meinem Elternhaus also eigentlich nur akademisch sozialisiert worden. Die war Richterin und in die war ich sehr verliebt und die in mich auch. Und die war klug und intelligent, aber auch klug. Und ich habe dann immer so meine Sachen gesagt und die hat es belächelt und mit einem Satz alles zu Fall gebracht, weil ich einfach zu blöde war. Und das hat mich sehr verletzt, weil wenn Sie in jemanden verliebt sind und der Ihnen ständig demonstriert, dass Sie auch ein bisschen dumm sind, dann tut das weh. Und das war ein weiterer Impuls zu lernen. Ich habe immer nur das gelernt, was mich interessiert hat. ich habe mich nicht gekümmert um das, was Schule angeboten hat und was ich total auch langweilig fand. Und auch und dann bin ich irgendwann, also ich hatte auch nur Freunde, die viel, viel klüger waren als ich. Und da musste ich mich recken und musste mich anstrengen. Und die haben dann, ich hatte einen Freund, der machte das Abitur und den habe ich oft zu Hause besucht. Der hatte einen Vater, der in Bremen eine hohe Position hatte und da lag dann, also beispielsweise, die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf dem Tisch in Bremen. Und dann habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, wir leben in Bremen, warum lesen Sie die Frankfurter Zeitung? Und dann hat er mir das erklärt, so fing das an. Seitdem habe ich dann jeden Tag die FAZ durchgeblättert, aber nicht verstanden. Und aber dann über Jahrzehnte gelesen und da wieder Impulse gekriegt. Und zwar, also ich hatte das dringende Bedürfnis, was zu lernen. Und um jetzt mal einen Bogen zu schlagen zur Bewerbung um diese Arztstelle. Ich war in einer Situation, in der ich für nichts eine Verantwortung hatte. Ich habe in der Hauptverhandlung gegen mich damals in Leipzig vor der Strafkammer gesagt, hätte ich eine Verantwortung für einen Hund gehabt, hätte ich mich nicht beworben um diese Stelle. Woraufhin der Staatsanwalt fragte, warum haben Sie sich denn keinen Hund gekauft? Das war ein bisschen schlichtes Gemüt, aber egal. Es wäre egal gewesen, ob ich im Straßengraben verendet wäre oder Nobelpreis. Ich war allein, wie ein UFO im Weltall. So. Und auch in einer so depressiven Verstimmungslage. Und dann bin ich ich lebte damals in Münster, durch die Universitätsbibliothek gegangen und habe das Deutsche Ärzteblatt gesehen. Und da gab es eine ganzseitige Anzeige, da suchte eine Klinik, nämlich in Sachsen, einen leitenden Oberarzt, stellvertretenden Klinikdirektor. Und habe mich um diese Stelle beworben. Und 39 Fachärzte haben sich auch beworben. Und 8 waren in der engeren Wahl und die mussten von der Berufungskommission, bestehend aus Vorsitzender, war ein Professor der Psychiatrie aus Münster und einigen anderen, einen Vortrag halten. Und ich habe gesprochen, interessiert Sie, wollen Sie das hören?
Ja, erzählen Sie.
Ich habe gesprochen über die Pseudologia Fantastica, das ist eine Begrifflichkeit aus der Psychoanalyse, und meint die Lügensucht im Dienste der Ich-Erhöhung am literarischen Beispiel der Figur des Felix Krull. Das sprühte ja vor Ästhetik, wenn man die Hintergründe gekannt hätte. Fanden die toll. Großartig. Und weil es auch ein psychoanalytisches Thema war, da haben Psychiater eigentlich keine Ahnung. Man muss ja immer so ein bisschen leicht über die Köpfe hinwegreden. Wenn sie alles verstehen, halten sie einen für dumm. Und wenn sie nichts verstehen, ist es auch schlecht. Also so ganz leicht, und das wusste ich, dass Psychiater von Psychoanalyse keine Ahnung haben. Dann fragte mich der Vorsitzende, Ordinarius für Psychiatrie in Münster, Professor Tölle, über was haben Sie denn promoviert? Und dann habe ich eine Aneinanderreihung leerer Begriffe formuliert, über kognitiv induzierte Verzerrungen in der stereotypen Urteilsbildung. Da hat er gesagt, das ist doch super, da werden Sie sich hier doch sicher wohlfühlen. Darum habe ich immer auch gesagt, ja, ich mag diesen Begriff Hochstapler nicht, weil mit Etikettierung man nicht weiterkommt. Das beweist Denkfaulheit und nicht mehr. Und wenn, habe ich dann gesagt, also als Hochstapler unter Hochstaplern. Dann hat man mich genommen und knapp 40 Fachärzte durften gehen. Damit muss man erstmal fertig werden.
Wie ging es Ihnen damit, als Sie den Zuschlag bekommen haben? Weil ich vermute, Sie haben nicht damit gerechnet. Sie haben damit gerechnet?
Ja, natürlich. Ich habe mich beworben und wusste dass ich die Stelle bekomme.
Tatsächlich?
Ja. Weil ich mich zuvor vorgestellt hatte bei dem Chefarzt dieser Klinik. Und wir waren der Meinung, dass wir in unseren Auffassungen zu Fragen der Diagnostik, zu Fragen der Therapie in der Psychiatrie, zu Fragen der Sozialpsychiatrie uns doch ähnlich waren.
Das heißt, Sie haben sich eingelesen in das Thema. Sie haben Autodidaktik sich schlau gemacht.
Eigentlich nicht. Also Sie müssen natürlich die Sprache der Psychiatrie beherrschen. Psychiatrie lebt ja von Sprachakrobatik.
Jeder Beruf lebt von einem Fachjargon.
Ja, aber Psychiatrie lebt eben nur von diesen von Worten. Das ist sehr schnell zu lernen. Auch psychiatrische Diagnostik ist sehr einfach. Also ich hab mich nicht viel vorbereitet. Ich habe meiner Intuition vertraut. Intuition ist ja etwas, das weder lehrbar noch lernbar ist. Ne? Das hat man oder man hat es nicht. Und es gibt, glaube ich, 2 Wahrnehmungsverfahren. Das eine geht über Ratio. Da überlegt man dann nach Lehrbuch, ist jemand suizidal, kann ich den beurlauben, erfüllt das folgende Kriterien. Man geht rational und verschafft sich sozusagen Erkenntnisse. Oder man nimmt etwas intuitiv wahr. Das ist reibungsloser, geht viel schneller und ist sicherer. Das war meine Methode. Und ja, mit der Sprache habe ich mich vertraut gemacht. Die habe ich rauf und runter beherrscht.
Vielleicht für die Menschen, die Sie nicht kennen, das war ja damals eines der großen Skandale, wie ein Mensch, der quasi sich einen Beruf erschlichen hat, sozusagen ohne offizielles Diplom, dann so lange unentdeckt diesen Job ausüben konnte. Und das waren ja dann nur blöde Zufälle, dass es aufgeflogen ist, so wie ich das nachvollzogen hatte. Also es war ja nicht durch jetzt schlechte Arbeit.
Nein. Ich bin nicht ein einziges Mal kritisiert worden während der ganzen Zeit. Man hat mich auf Händen getragen. Ich bin ja auch in die Offensive gegangen. Ich war Vorsitzender eines Facharztprüfungsausschusses. Ich war Weiterbildungsbeauftragter der Sächsischen Landesärztekammer. Ich habe Krankheitsbegriffe eingeführt in Vorträgen vor Psychiatern, die es gar nicht gibt. Die bipolare Depression dritten Grades zum Beispiel. Ich war ja in der Offensive. Ich habe mich da ja nicht an der Wand lang geschlichen. Ich war in der Offensive. Aus der Defensive können Sie nie überzeugen. Und ich fand das, was mir da geboten wurde, was ich an Psychiatern kennengelernt habe, überwiegend sehr, sehr dürftig.
Sie
Medizin
sind ja,
ist auch kein bildungsförderndes Studium. Ne?
Ja, das ist eigentlich eine Voraussetzung, um dann hinterher im oft das Handwerk erst im Krankenhaus oder in den Kliniken zu lernen.
Ja, aber Sie brauchen das Diplom. Und wenn Sie das Diplom haben, dann können Sie aber im Übrigen auch dumm sein.
Sie sind ja dann irgendwann mal aufgeflogen, dann war dieser Weg zu Ende. Ich glaube, Sie sind so zweimal sind Sie dann, wenn ich das richtig
erinnere,
dann
aufgegangen.
Aber darauf will ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus, sondern wir sind ja hier in so einem Podcast, das sich mit Veränderung auch beschäftigt, mit Transformation. Ja,
krassester Form bei mir.
Wie ging es dann weiter? Also was haben Sie denn aus dieser, was war denn so Ihre Haupterkenntnis, die Sie in Ihrem weiteren Lebensweg dann geprägt hat, nachdem das dann vorbei war, Sie dann verurteilt worden sind? Und
also, dass ich Verpackungen nicht mehr glaube, dass ich Verpackungen immer öffne, dass ich eigentlich jegliche Achtung vor Titeln verloren habe. Ich habe sehr krasse Verwandlungen mitgemacht. Es ist ja schon ein Faszinosum, dass da jemand von der Straße kommt, Postbote war und einen Hauptschulabschluss hatte und nicht mehr in solche Regionen vorstößt und dann nur auf Hemden getragen wird und gelobt wird. Damit muss man fertig werden. Das ist nicht einfach. Und das ist auch nicht nur schön, weil es nimmt einem selbst Orientierung. Es ist ja, früher sind wir alle so erzogen worden, dass ein Doktor gebildet ist, ein Professor sowieso, ein Pastor integer und so weiter und so weiter. Das gibt ja Halt im Leben. Und dann macht man die Erfahrung, dass man da nachgeordnete Ärzte hat, die einfach zu blöde sind. Man selber aber es richtig weiß. Das ist nicht nur einfach.
Jeder Mensch lebt ja letztendlich in einem Spannungsfeld zwischen einer Fassade und dem wirklichen Ich. Ja, so das ist ganz normal. Wir sind teilweise ein Bild von uns selbst, das wir uns aufgebaut haben über die Zeit. Eins, das die Gesellschaft für uns kreiert hat. Und dann sind wir selbst irgendwo da drin mit auch verschiedensten Facetten. Und je größer das Spannungsfeld zwischen dem Bild, das man nach außen abgibt und dem wahren Ich ist, desto, ich weiß nicht, das ist ja sicher spannend. Und ich würde mal interessieren, bevor wir jetzt so, wie sind Sie damit umgegangen mit diesem, mit dieser Kluft eigentlich von, das ist das Bild von mir, das ich kreiert habe und die Gesellschaft für mich auch akzeptiert hat durch den Weg, den sie gegangen sind. Und dann dieses, eigentlich bin ich das jetzt nicht, aber eigentlich bin ich es doch, weil ich kann ja die Dinge auch so. Wie sind Sie mit diesem Widerspruch umgegangen in der Zeit?
Ja, das war nicht einfach. Also wenn man sowas macht, kann man, das ist ein sehr einsames Geschäft, weil sie keine ideellen Beziehungen eingehen können. Sie können weder Freundschaften eingehen, noch Liebesbeziehungen eingehen, weil das setzt ja Authentizität voraus. Also ich habe da sehr monastisch gelebt, sehr mönchisch und sehr einsam. Ich hatte auch eine diebische Freude. Ich habe sehr oft abends am Schreibtisch gesessen in meiner Wohnung und habe gedacht, das kann alles nicht wahr sein.
Und haben Sie das dann einfach so...
Aber ich habe mich verändert. unter dem Eindruck. Wissen Sie, wenn Sie lange etwas heucheln, und das habe ich ja irgendwie gemacht, irgendwann sind Sie es, weil Sie auch von außen in eine Rolle ja gedrängt werden. Ich weiß noch, meine erste Besprechung, da saßen 40 Ärzte und Psychologen und ich musste die leiten. Ich musste das machen. Und das ist mir auch nicht leicht gefallen zuerst. Aber man wird ja hineingedrängt auch. Und dann wird man irgendwann das. Also ich habe mich sehr verändert. Ich bin viel selbst in der Rolle viel selbstbewusster geworden und mich beeindrucken Hierarchien nicht mehr, weil ich zu viele dumme Leute getroffen habe.
Mir gefällt ja das Bild in der griechischen Mythologie vom Narzisst sehr gut. Ein Narzisst, der ja quasi sein Spiegelbild gesehen hat, in das er sich verliebt hat. Und nachdem er es dann erreichen wollte, also das Spiegelbild im Teich, hat er sich nach vorne gebückt und ist reingefallen und darin dann ertrunken. Also eigentlich schon sehr früh eine tiefe, in der Mythologie eine tiefe psychologische Erklärung, wie das Verschmelzen mit dem Ich-Ideal auch eine Gefahr in sich birgt.
Dass man nicht mehr unterscheiden kann.
Ja, weil wenn man selbst glaubt, das zu sein, was man gerne sein möchte.
Das habe ich ja nie gemacht. Dann wäre ich ja wirklich krank gewesen. Ich habe ja immer um die Rolle gewusst. Und ich habe in der Rolle funktioniert. Aber ich habe ja immer gewusst, ich bin ja nie davon ausgegangen.
Also Sie konnten mit diesem Spannungsfeld haben Sie gelebt.
Ja, völlig klar auch.
Und Sie waren ja dann fast schon so wie in Trance in dieser Zeit. So, Sie waren drin in dem Modell und sind da gar nicht mehr rausgekommen.
Es war aus meiner Sicht, dass, wenn ich es psychiatrisch formulieren sollte, war es was Hypomanisches.
Ja.
Nichts Manisches, aber es war eine Hypomanie, die er getragen hat über lange Zeit. Und alles, was ich angefasst habe, hat funktioniert. Und alles, was ich wollte, wurde gemacht. Das hatte schon so hypomanische...
Wir hatten ja ein Vorgespräch und ich muss sagen, aus dem Vorgespräch habe ich einen sehr intelligenten Menschen kennengelernt, der rhetorisch natürlich sehr bewandert ist. Und das, was Sie gesagt haben mit der Intuition, mit guten Fragen einer Intuition nachgehen und damit auch ein Gegenüber binden, das ist eine Fähigkeit, die haben Sie wirklich.
Die Gesprächsführung durchs Fragen findet heute kaum noch statt.
Ja, das ist aber die Basis von jeder...
Findet nicht mehr, kaum noch statt. Und warum nicht? Weil wir leben in einer, wie ich finde, immer narzisstischer werdenden Gesellschaft. Die Menschen kreisen nur noch um sich selbst. Wenn ich frage, dann muss ich ja Interesse, dann bin ich bereit zuzuhören. Und dann muss ich auch Interesse haben am anderen, wenn ich nur Interesse an mir selber habe. Und Sokrates begriff ja die Gesprächsführung durchs Fragen als geistige Hebammenkunst. Das ist auch übrigens eine Methode, mit der ich sehr, sehr viel gelernt habe. Ich habe sehr kluge Leute sehr viel gefragt. Die waren dankbar, dass da jemand ihnen zuhört. Und ich habe gelernt, ja.
Wenn Sie jetzt, also diese Fähigkeit der Autodidaktik, die Sie ja wirklich mit der Muttermilch höchstwahrscheinlich aufgesaugt haben, so nochmal für sich rekapitulieren. Wie hat diese sich denn ausgeprägt? Wie haben Sie diese denn erlebt oder wie erleben Sie die in Ihrem Leben? Weil Sie scheinen ja immer noch, so wie ich auch festgestellt
habe. Ich habe mich permanent überfordert. Ich habe mich mit Sachen beschäftigt, mit denen ich mich eigentlich, die ich auch nicht verstanden hatte. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe das Gesamtwerk Schopenhauers zweimal durchgearbeitet. Und ich habe vieles nicht verstanden und war verzweifelt und habe aber nicht aufgegeben. Und das war für mich, Schopenhauer war für mich so wie die Star-Operation für den Blinden. Die Metaphysik Schopenhauers, das Primum mobile, der Wille und der Intellekt im nachgeordneten Verhältnis zum Willen stehen, das waren für mich ganz entscheidende Dinge. Auch im praktischen Leben. Wir wenden uns mit Argumenten an den Intellekt, sind aber gar nicht mit dem Intellekt konfrontiert, sondern mit dem Willen, der ja oft schikanös ist und auch maligne. Aber das wollen Sie gar nicht hören, ne?
Doch. Aber das zeigt ja, wie. Aber da merkt man auch wieder, Sie lesen Gesichter gut und versuchen gleich daraus.
Ich spüre, dass Sie das nicht interessiert.
Doch, das war. ich hatte gerade mir so ein Thema überlegt, als Sie das gesagt hatten. Mir ist so ein Begriff gerade durch den Kopf gegangen: Antikonformismus. Und würde das zutreffen, dass Sie so eigentlich, weil was ist der Antikonformist? Der ist ja gegen die Konformität und dadurch, dass Sie ja gesagt haben, ich gehe jetzt mit meinem Lernwillen nicht den Weg, Abi nachzumachen, zu studieren, den ganzen Weg zu machen, der eigentlich ein konformistischer Weg gewesen wäre, haben Sie ja für Sie gesagt, ich nehme die Abkürzung, ich mache das jetzt.
Ich habe Regeln gebrochen.
Und Konformismus ist ja sich an Regeln halten, konform zu sein. Ja. Und Antikonformist sagt, die Regeln sind für andere, nicht für mich.
Ja, ich habe immer, wenn mir jemand gesagt hat, es sei verboten, habe ich immer gefragt, wem?
Und das ist der Antikonformist. Ja. Ja, also das ist ja ein Grundwesenszug.
Ich bin auch sehr versöhnt mit diesem Lebenslauf. Der ist, manchmal war das für mich war was schwierig. Wenn Sie nur gelobt werden in einer Rolle von außen und auch aber wissen, dass Sie das alles im Griff haben und das gut machen von innen, also selber, ist also alles ziemlich Perfektes. Und zugleich sehen, dass da Ärzte sind und Psychologen, die wirklich dumm sind und nichts begriffen haben. Und ich habe ja Gutachten geschrieben, ich weiß nicht was alles. Und dann werden Sie bestraft. Dann fragen Sie sich, warum?
Sie haben sich nicht an die Regeln gehalten.
Ja, natürlich, klar, das ist ja einfach, juristisch einfach. Aber in der Psychodynamik ist das schwer. Wenn Sie nur gelobt werden, und mein Chef hatte nur Sorge, ich könnte gehen. Und dann ist es verhandelt worden vor derselben Strafkammer, vor der ich vorher immer sehr erfolgreich meine Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit erstattet hatte. Und es gab da keine Eitelkeit, die nicht verletzt wurde im Bezirk der forensischen Psychiatrie oder der Richterschaft oder der Psychiatrie. Ich habe die Eitelkeiten verletzt.
Ja, und letztendlich ist es ja auch so eine eigene Herausforderung. Wie gehe ich jetzt selbst damit um, dass ich Dinge gemacht habe, die gut waren und die werden halt nicht anerkannt?
Ja, das ist ein Grund, das war irgendwie ein Grundproblem meines Lebens, weil das tut weh, dass sie uns zugleich wissen, dass es wirklich sehr dumme Leute gibt da.
Ja, ist wie leider in vielen Berufen auch, jetzt will ich keinen besonderen hervorheben, die Eintrittskriterien sind nicht unbedingt auf die Fähigkeiten, die man in diesem Beruf braucht, dann ausgelegt. Ja, ja. Also man braucht halt einen NC mit irgendeinem Notenschnitt aus dem Abi heraus. Ja. Und ist das etwas, was einen wirklich befähigt, zum Beispiel hinterher Empathie zu haben und gut Fragen zu stellen? Oder muss man nur gut in Mathe sein oder in ganz bestimmten Fächern, die halt jetzt zum Abi notwendig waren? Und
wobei Empathie für mich kein also ein moralisch indifferenter Begriff. Empathie meint ja nur Einfühlungsvermögen. Also es ist ja denkbar, also ein bösartiger Charakter kann sehr empathisch sein. Das ist dann eine sehr gefährliche Kombination. Ich würde nicht von Empathie sprechen in dem Zusammenhang, sondern von Mitgefühl. Das ist was anderes. Das wird synonym benutzt. Aber
ja, ist interessant. Also ich differenziere das für mich so. Habe ich eine gute Sensorik? Das ist das Erste. Also spüre ich das? Ja. Das ist das Erste. Wenn man keinen Sensor hat, dann ist schon mal ein Problem. Ja. Dann, ja. Ja. Also der Autist hat einfach den Sensor nicht.
Ja.
Dann, ja. So. Und das Nächste ist, wie verarbeite ich dann diese Informationen?
Was mache ich damit?
Genau, also auf welche innere Haltung treffen dann diese Informationen und habe ich dann Referenzmodelle, wie ich mit diesen Informationen dann hinterher umgehen kann? Also gibt es die Sensoren, die innere Haltung und die Methodik. Und dann kommt als Nächstes noch die Kommunikation. Wie kann ich dann diese Informationen, die ich für mich verarbeitet habe, wiederum
dem Gegenüber spiegeln? Ja, aber Kommunikation ist in dem Zusammenhang Oberflächenphänomen. Es geht im Grunde um die Haltung. Das ist der Kern der Sache.
Genau.
Die Fähigkeit zum Mitgefühl macht den Menschen erst zum Menschen, könnte man behaupten.
Da ist was dran, weil ohne das die Beziehung eigentlich nicht wirklich funktionieren kann. Ja. Ich komme nochmal auf das Thema Transformation zurück. Das ist ja alles schon lange her. Ich glaube, 25 Jahre habe ich so in Erinnerung.
Ja.
Also ein halbes Leben ist ja seitdem schon vorübergegangen. Wenn Sie jetzt zurückblicken und Ihr aktuelles Leben jetzt anschauen, was war so Ihre eigene Transformation, die Sie durchlaufen haben und Ihr, jetzt würde ich in Neudeutsch sagen, Ihr Learning, Ihr Gelerntes aus Ihrem bisherigen Lebensweg? Und was würden Sie vielleicht einem jungen Menschen so aus Ihrer Erfahrung mitgeben wollen?
Also am meisten gelernt habe ich eigentlich durch die Beschäftigung mit der Philosophie. Ich habe sehr viel gelesen und habe einiges begriffen. Und ich glaube, wenn man leben möchte, ohne und nicht viel leiden möchte, dann sollte man nicht so viel wollen. Ich glaube, dass Leid nichts anderes ist als durchkreuztes und veraltetes Wollen. Und ich habe irgendwie keine Ziele. Ich möchte jetzt, ich suche nicht jetzt nach einem positiven Glück, sondern versuche das Negative, also Ex-Negativo, das Negative von mir wegzuhalten. Das ist aber eine ganz andere Haltung. Aber das wollte sie auch nicht hören, ne? Aber das habe ich gelernt. Das habe ich für mich gelernt. Nicht nach einem chimärenhaften Glück. Das ist ja, oft strebt man nach Dingen, die von Weitem so schön aussehen und dann nähert man sich und dann wird es zur Katastrophe.
Ich denke, die Gefahr ist, dass wir oft Wünsche vorgegaukelt bekommen, die gar nicht unsere eigenen sind.
Sie internalisieren.
Sondern die Gesellschaft, unsere Eltern, unsere Familie, unser Umfeld uns vorgaukelt und dass wir denen dann nachspringen und zu wenig darauf achten, was man eigentlich selber will. Gerade in so einer Konsumgesellschaft ist das natürlich oder in einer Statusgesellschaft natürlich immer eine große Versuchung dann, ich brauche das große Auto, ich brauche das große Haus, ich brauche das Pferd, ich brauche die blablabla, dass man eigentlich
aber das
eher...
sind so Statussymbole, Krücken der Persönlichkeit, ne? Das sind ja auch irgendwie so Prothesen.
Schau mal um uns herum, wie oft Menschen nach diesen Symbolen
hinterher. Die haben nicht verstanden.
Ja, das ist ein Teil der Tragik von vielen Menschen.
Ja, und um da ein bisschen immunisiert zu sein, muss man sich mit der Philosophie zum Beispiel beschäftigen. Oder auch teilweise mit der Religion, mit dem Buddhismus habe ich mich beschäftigt, mit Thich Nhat Hanh und solchen Dingen.
Was ist denn aktuell Ihr Lebensmotto, wenn Sie es zusammenfassen würden?
Ertragen und entsagen.
Herr Postel. Ich würde sagen, mit diesem Schlusswort können wir unseren sehr inspirierenden Podcast dann auch gerne beenden.
Ja, schön.
Schön, dass Sie da waren.
Ja, hat mir große Freude bereitet.
Das war die Episode zum Thema Die Verwandlung des Gerd Postel mit Gerd Postel und Dr. Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.